Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Es war ein gezielter Angriff auf die Kommunikation der Hisbollah gestern und heute ging er weiter. Nachdem am Vortag in Beirut mindestens 12 Menschen starben und Tausende verletzt wurden, als gleichzeitig Pager, also kleine Kommunikationsgeräte, mit denen man kurze Nachrichten erhalten kann, explodierten, waren heute im Libanon unter anderem Walkie-Talkies das Ziel. Es gäbe 14 Tote und mehr als 450 Verletzte, heißt es aus libanesischen Quellen. Wieder waren es offenbar Mitglieder der islamistischen Hisbollah-Miliz, denen die Attacke unter anderem in Beirut galt. Haben israelische Geheimdienste diese Anschläge vorbereitet und gesteuert, wie die Hisbollah behauptet? Und folgen weitere Aktionen? Thomas Aders.
Noch sind diese Menschen im Libanon dabei, ihre nächsten Verwandten zu beweinen und zu betrauern, wie hier das kleine Mädchen Fatima. Da geht der Horror schon weiter. Die Explosion deutlich zu hören. Auf dieser Trauerfeier in der Hauptstadt Beirut kommt es erneut zu einem Angriff, offenbar wieder gegen Mitglieder der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz. Mehrere Tote und 100 Verletzte, auch bei dieser zweiten Welle von Anschlägen. Diese Handyvideos konnten bislang nicht verifiziert werden. Hier eines der offenbar detonierten Kommunikationsgeräte. Es soll sich nun vor allem um Walkie-Talkies handeln, in denen der Sprengstoff versteckt war. Die Krankenhäuser seit gestern völlig überlastet. Patienten müssen abgewiesen werden. Verletzungen an Händen, Armen, dem Bauch und im Gesicht. Zwei Drittel aller Verletzten in der Universitätsaugenklinik haben ein Auge oder beide Augen verloren. Es war ein Albtraum, es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Gestern Nachmittag. Fast gleichzeitig und koordiniert waren Hunderte von Pagern explodiert. Ziel auch hier die Terrormiliz Hisbollah. Pager, Vorgänger der Handys, eigentlich veraltet. Der entscheidende Vorteil für die Hisbollah, Pager können nicht geortet werden. Die Terrororganisation fühlte sich sicher. Eine fatale Fehleinschätzung. Einer der gestern detonierten Pager mit dem Logo der Firma Gold Apollo aus Taiwan. Die Unternehmensleitung weist die Verantwortung zurück und behauptet ihrerseits, das Unternehmen BAC in Budapest, Ungarn, habe die Pager für die Hisbollah in Lizenz entworfen und produziert. Von dort aus sollen sie in den Libanon geliefert worden sein. Höchstwahrscheinlich haben die Israelis die Lieferung abgefangen. Dann haben sie kleine Mengen Sprengstoff hinzugefügt, entweder in die Batterien oder in den Pager selbst. Dann haben sie weitergesendet und nur noch auf den richtigen Augenblick gewartet. Bislang kam es an der israelisch-libanesischen Grenze höchstens zu unregelmäßigen Angriffen zwischen Hisbollah und israelischer Armee. Das könnte sich jetzt ändern, denn Israels Strategie hat sich offenbar geändert. Wir konzentrieren unsere Streitkräfte, unsere Ressourcen und unsere Energie in der nördlichen Kampfzone. Wir haben unsere Geiseln dabei nicht vergessen und wir haben unsere Mission im Süden ebenfalls nicht vergessen. Wir werden unsere Pflicht erfüllen in beiden Regionen gleichzeitig. Israel spricht von Pflichterfüllung. Hier im Libanon nennen sie es Rache. Worte, die diese Familie nichts mehr angehen. Diese Menschen weinen um ihre Tochter.
Anna Osius in Beirut. Anna, du bist heute vor Ort gewesen. Welche Eindrücke hast du an diesem zweiten Tag mit weiteren Explosionen im Libanon gesammelt?
Ja, das war schon ein unglaublicher Tag heute hier im Libanon. Es ist natürlich Gesprächsthema Nummer eins, diese Explosion. Jeder wollte mir berichten, weil es ja so unglaublich klingt wie in einem Agenten-Thriller, was er erlebt hat, als es die ersten Explosionen schon gab, wie man im Supermarkt Menschen hat zusammenbrechend sehen, wie ein Kind seinem Papa den piepsenden Pager bringen wollte und genau in dem Moment ist er explodiert. Und als wäre dieser Schock nicht genug, dann eben heute die zweite Explosionswelle. Kurzzeitig ist hier die komplette Telekommunikation am Nachmittag zusammengebrochen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber genau dann haben sich eben diese Explosionen ereignet. Dieses Mal Walkie-Talkies, unter anderem auch auf Trauerfeiern von getöteten Hisbollah-Anhängern. Offenbar waren diese Walkie-Talkies neu angeschafft worden von der Hisbollah, ebenso wie die Pager. Heute auch wieder Tote, heute auch wieder Verletzte an diesem verrückten zweiten Tag in Beirut.
Anna, wie stark haben diese beiden Tage mit den Anschlägen die Hisbollah geschwächt?
Diese Anschläge, diese Explosionen haben die Hisbollah und den gesamten Libanon massiv erschüttert. Natürlich ist das Kommunikationssystem der Hisbollah eingeschränkt nur noch einsatzfähig, aber vor allem der psychologische Effekt, der ist das große Problem. Die Hisbollah fühlt sich und ihre Anhänger fühlen sich wirklich in ihrem Mark getroffen, weil niemand mit diesem Angriff jetzt gerechnet hätte und dementsprechend fühlt sich die Hisbollah gedemütigt und das ist sehr gefährlich, wenn es um eine weitere mögliche Eskalation in diesem Konflikt zwischen Israel und dem Libanon geht.
Anna Osius in Beirut. Vielen Dank für diese Informationen. Und genau das wollen wir jetzt weiter vertiefen mit dem Nahostexperten und Chefredakteur der Zeitschrift Zenit, Daniel Gerlach. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, hallo, Frau Wellmer.
Die islamistische Hisbollah macht Israel für die Angriffe verantwortlich. Für wie plausibel halten Sie das?
Ich halte das für sehr plausibel. Das ist ja auch nicht nur die Hisbollah, sondern das sind auch internationale Experten und Beobachter. Wenn man sich das Verfahren anschaut, was hier offensichtlich zum Einsatz gekommen ist, dann muss es jemand gewesen sein, der über große logistische Mittel verfügt, solche komplexen Operationen durchzunehmen. Und zwar nicht nur militärisch und nachrichtendienstliche, sondern auch wirtschaftliche Beziehungen haben, muss internationale Verbindungen haben und sowas Komplexes planen können. Und muss eben auch die entsprechende Brutalität besitzen, denn was hier passiert ist, sind ja nicht nur gezielte Angriffe auf die Spitze der Hisbollah, sondern offensichtlich auch auf viele andere Menschen, die mit der Hisbollah zu tun hatten oder die diese Pager benutzt haben im Libanon, denn das wurde auch von den unteren Chargen fast inflationär in letzter Zeit angewendet, dieses System. Und da gibt es eine Organisation, die offensichtlich diese Methoden beherrscht und auch die Mittel dazu hat. Und die heißt die Institution oder auf Hebräisch Hamossad. Und das ist der israelische Auslandsgeheimdienst.
Israel hat eine Beteiligung weder bestätigt noch dementiert. Sollte Israel verantwortlich sein? Welche Strategie könnte dahinter stecken?
Na, eigentlich eine logische Taktik. Und das ist die Israelis haben auf der einen Seite ja, oder gehen davon aus, dass sie diesen Krieg mit der Hisbollah führen müssen. Insbesondere nach dem 7. Oktober hat sich im israelischen Sicherheitsestablishment so die Meinung durchgesetzt, und zwar unabhängig davon, ob man pro Netanyahu ist oder nicht. Jeder, der die militärischen Mittel hat, uns anzugreifen, wird das irgendwann tun. Und dazu gehört die Hisbollah auf jeden Fall dazu. Obwohl die Hisbollah eigentlich auch gezeigt hat, dass sie auch ein rationaler Akteur sein kann, nämlich vor allem ihre eigenen Interessen schützen möchte, unabhängig von dem, was sie so rhetorisch auffährt. Und das ist eine Situation, die jetzt im Grunde eine neue Eskalationsstufe darstellt. Die Israelis oder die israelischen Streitkräfte wollten offensichtlich jetzt diese Gelegenheit nutzen, um Teile der wichtigen Figuren der Hisbollah, aber eben auch der Ingenieure, der Techniker, die möglicherweise Raketen bedienen können, eben dadurch so zu treffen, dass sie sie töten oder verletzen, dass die Hisbollah, wie ihre Korrespondentin gerade gesagt hat, eben entscheidend geschwächt wird. Dabei glaube ich nicht, dass sie es dabei belassen werden, sondern ich glaube, dass jetzt Angriffe folgen werden auf die militärische Infrastruktur der Hisbollah, soweit noch nicht im Vorfeld geschehen, weil es gab ja schon zahlreiche Angriffe. Es gab in der letzten Woche eine große, auch spektakuläre Operation in Syrien mit vielen Toten, wo ein Raketenlabor angegriffen wurde und wohl auch nach meinen Informationen sogar iranische oder Hisbollah-Angehörige als Gefangene mit nach Israel genommen wurden. Das sind alles Dimensionen, die darauf hindeuten, dass die Eskalation jetzt eine Stufe höher geht.
Israels Verteidigungsminister hat ja auch eine neue Phase des Krieges angekündigt. Wie gefährlich wäre es denn für Israel, eine weitere Eskalation, von der Sie ja auch sprechen, ein offener Krieg mit der Hisbollah? Ja.
Naja, der offene Krieg findet ja schon statt. Wir reden da oft drüber, ja, was würde das bedeuten, ein offener Krieg? Es wird manchmal tagtäglich im Süden Libanons bombardiert. Es kommen Kampfmittel wie weißer Phosphor zum Einsatz. Viele tausend Israelis sind aus dem Norden vertrieben worden, beziehungsweise aus der unmittelbaren Reichweite, Artilleriereichweite der Hisbollah geflohen. Es gibt tagtäglich Auseinandersetzungen. Also der Krieg ist ja eigentlich schon mitten da, auch wenn er jetzt so nicht in dem Sinne erklärt wurde. Es war in den letzten Monaten auffällig oft der Fall, dass israelische Generäle und Armeeangehörige gesagt haben, wir können eigentlich jetzt nicht einen Einmarsch in den Libanon riskieren. Wir können diesen Krieg jetzt nicht zum Äußersten bringen. Und wenn Generäle das so oft sagen, auch halb öffentlich, dann muss das bedeuten, dass die politischen Pläne auf dem Tisch lagen und dass das Vertrauen in die Regierung Netanyahu nicht sehr groß ist, dass sie da alle Interessen der Israelis abwägt, sondern wirklich diesen Krieg zur Eskalation bringen möchte, auch vielleicht über die eigenen Mittel und Möglichkeiten hinaus. Mit diesem Schritt jetzt haben die Israelis gezeigt, dass sie in der Lage sind, die Hisbollah stark zu schwächen, und das wird ihnen vielleicht Möglichkeiten eröffnen, auch jetzt mit härteren Waffen vorzugehen. Auf der anderen Seite wollen sie der Öffentlichkeit ja offensichtlich auch sagen, solche gezielten Operationen sind immer noch besser, als wenn wir, was wir sonst müssten, das ganze Land Libanon mit Bomben überziehen. Für die Menschen im Libanon ist der Terror trotzdem da, die haben große Angst, und es gibt viele Menschen, die an den 4. August 2020 zurückdenken, als es eine große Bombenexplosion im Hafen von Beirut gab. Sie haben einfach Angst und sind verunsichert, dass der Tod von überall kommen kann.
Sagt der Nahostexperte Daniel Gerlach. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Heute gab es für die AfD eine heftige Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Verfassungsrichter sind Klagen der AfD längst gewohnt. Diesmal wollte die Partei unter anderem durchsetzen, dass sie in 3 der insgesamt 25 Bundestagsausschüsse den Vorsitzenden stellen darf. Diese Posten würden ihr aus verschiedenen Gründen zustehen. Stimmt so nicht, urteilte das Gericht, verwies auf die Geschäftsordnungsautonomie des Bundestags und auf das demokratische Mehrheitsprinzip. Klage abgewiesen. Und auch in einem weiteren Fall ging es heute um den Ausschussvorsitz eines AfD-Politikers, Michael Matthias Nordhardt.
Stefan Brandner heute Morgen, betont gelassen vor der Entscheidung in Karlsruhe. Weniger gelassen war der AfD-Politiker 2019, am Tag seiner Abwahl im Rechtsausschuss.
Egal, was wir machen, die wollten mich weghaben, die wollen der AfD vor Schienbein treten.
Als der Rechtsausschuss im Bundestag Brandner mit 37 Ja- und 6 Nein-Stimmen abwählt, ist das ein Novum. Auch nachher hat es sowas nie wieder gegeben. Die Schuld sucht Brandner damals bei den politischen Gegnern. Doch die halten dagegen, Brandner habe das Vertrauen verspielt, das er als Ausschussvorsitzender brauche. Nach dem antisemitischen Attentat von Halle mit 2 Toten hatte er zum Beispiel auf Twitter einen Beitrag weiterverbreitet, darin die Frage, warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Die Abwahl Brandners hat das Gericht heute gebilligt. Die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden, heißt es in der Geschäftsordnung des Bundestages. Dann sei aber auch die Rolle rückwärts möglich, sagt Karlsruhe, nämlich dass Ausschüsse ihre Vorsitzenden wieder abberufen. Im Fall von Brandner sei das auch nicht willkürlich gewesen.
Die Mehrheit der Ausschussmitglieder hatte erkennbar das Vertrauen in den Ausschussvorsitzenden und seine Fähigkeit zur amtsangemessenen Amtsführung verloren. Eine gedeihliche und effektive Zusammenarbeit im Ausschuss war damit aus ihrer Sicht nicht mehr möglich.
In Sachen Ausschüsse hatte die AfD auch in einem zweiten Verfahren geklagt. Zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode hatten in gleich 3 Ausschüssen die Kandidaten der AfD keine Mehrheiten als Vorsitzende bekommen. Die Partei argumentierte, die Ausschüsse hätten ihre Vorschläge annehmen müssen. Doch das Gericht sagte nein, es gebe keinen Anspruch, dass vorgeschlagene Kandidaten gewählt werden. Es gilt das Prinzip der freien Wahl.
Mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte.
Die Ausschüsse müssten zwar im Kleinen ein Spiegelbild des Bundestags sein und die Mehrheitsverhältnisse der Parteien dort abbilden, laut Karlsruhe folgt daraus aber kein Recht auf Vorsitz im Ausschuss. Kritik von Stefan Brandner.
Der Ausschussvorsitz unterliegt jetzt immer der Gnade der Mehrheit, der Gnade der Regierungsmehrheit, und das stärkt die Parlamentsrechte, weiß Gott nicht.
Die Bundestagspräsidentin zieht ganz andere Schlüsse.
Zum einen hat das Urteil noch mal klargestellt, welche Funktionen und Aufgaben Ausschussvorsitzende haben. Auf der anderen Seite hat es die Autonomie über die Geschäftsordnung, die wir im Deutschen Bundestag haben, gestärkt.
So oder so, nach dem Urteil kann die AfD in den Ausschüssen weiter Kandidaten vorschlagen, aber nicht gegen eine Mehrheit durchsetzen.
Fragt man derzeit Leute, zum Beispiel jetzt vor den Landtagswahlen in Brandenburg, was sie sich von der Politik erhoffen, dann ist ganz oft zu hören, es muss sich etwas ändern. Was genau? Das kann von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. Wir wollen heute mal gezielt auf die Jüngeren blicken, nachdem diese Gruppe bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen ihr Kreuz häufig bei der AfD gemacht hatte. Tom Garus wollte von einigen jungen Wählern in Brandenburg genauer wissen, was ist euch wichtig und warum?
Die kleinstadttreuen Briezen im Südwesten Brandenburgs wenige Tage vor der Wahl. Josephine Schreiber fällt ihre Wahlentscheidung noch immer schwer. Viele Themen treiben die 23-Jährige gerade um. Von Umweltschutz bis zum Krieg in der Ukraine und ganz vorn Asylpolitik und die Zuwanderung nach Deutschland.
Die Linke zum Beispiel, die sich ja dann total dafür ausspricht und so weiter, dann ist es mir zu ungenau. Dann habe ich das Gefühl, es kann ja doch wieder jeder herkommen und machen, was er möchte. Und es gibt keine Konsequenzen dafür. Und wir müssen alles super finden und alles toll finden. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, weil man darf Dinge kritisieren und man darf einen Plan entwerfen, wie es besser laufen soll. Da fehlt mir irgendwie die goldene Mitte, die dann aber auch wirklich was macht.
Die AfD sei für sie keine Option. Doch es zeigt die Debatte um Asylpolitik, sie lässt junge Menschen bei ihrer Wahlentscheidung neu denken. Auch an der Gesamtschule Treuenbrietzen. Für die 16-Jährigen hier ist es die erste Landtagswahl. Stand der Klimaschutz bei der vergangenen Wahl für viele Erstwähler noch weit oben, sind es heute eher andere Themen.
Ehrlich gesagt, so ein bisschen so die Migrantenpolitik, auch so mit Umwelt. Klar müsste man auf die Umwelt achten, aber wir setzen da viel zu viel Augenmaß auf die Umwelt als auf andere Themen, die wichtiger sind, wie vielleicht Wohnungsbau oder Mieterhöhung.
Der 16-Jährige folgt Alice Weidel auf TikTok. Fühlt sich von ihr und der AfD angesprochen. Vor allem auch nach der Messerattacke in Solingen, die hier viele beschäftigt.
Zum Beispiel ein Syrer hat halt einen Terroranschlag begangen, dass halt dadurch halt die Leute eher Angst haben und deswegen halt auch gerade eher die jüngeren Wähler halt eher die AfD wählen, anstatt die Grünen, die halt jetzt eher halt für Einwanderung sind. Ich bin mir ehrlicherweise noch unsicher, weil es gibt halt so einige Themen, wo ich halt jetzt eher rechts bin, aber auch halt einige Themen, wo ich halt eher links bin. Am Ende wird es, denke ich mal, eher die CDU oder die FDP.
Alt-Landsberg am östlichen Berliner Stadtrand, rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dustin Merschens ist 16 und ihn treibt um, dass manche Rentnerinnen und Rentner wie seine Großeltern zu wenig Geld zum Leben hätten.
Warum kümmert sich nicht erst um die Deutschen, also um die eigene Heimat und probiert dann mit den anderen zu helfen? Also wir können ja nicht anderen helfen, wenn es uns selber schlecht geht. Sarah Wagenknecht probiert es jedem gerecht zu machen. Sie probiert was für die Jugendlichen zu tun, sie lässt aber auch die Rentner nicht außen vor. Sie will die Migranten, die was falsch machen, gehören bestraft. Aber genauso wie die Deutschen, die was falsch machen, gehören genauso bestraft.
Bei der Landtagswahl 2019 hatten junge Brandenburgerinnen und Brandenburger vor allem die Grünen gewählt. Das könnte am Sonntag ganz anders aussehen.
Darüber, was die Jüngeren bewegt und wie man sie erreicht, konnte ich erst am Abend auch mit dem Psychologen Rüdiger Maas sprechen, der das Augsburger Institut für Generationenforschung leitet. Guten Abend, Herr Maas.
Guten Abend, grüß Sie.
Wie ist das zu erklären, dass die Jungen vor 5 Jahren fürs Klima auf die Straße gegangen sind, das Thema jetzt aber kaum noch eine Rolle spielt, wie wir gerade auch im Beitrag gehört haben?
Weil vieles, was damals vorprophezeit worden ist, nicht eingetroffen ist. Die Erde steht noch, wenn man so möchte. Und die Jüngeren sagen, jetzt sind die Grünen mehr oder weniger an der Macht, aber die verhalten sich gar nicht so, wie wir dachten, dass sie sind. Und vor allem linke Wähler haben die Grünen da sehr stark verloren. Mhm.
Um Jugendliche besser zu verstehen, haben Sie eine große Studie mit 16- bis 25-Jährigen durchgeführt. Warum erreicht gerade die AfD viele Erstwähler so gut?
Das sind viele Themen, die da zusammenkommen. Die Jungen sind sehr verunsichert auf die Frage, was gibt dir Hoffnung, wo ist die Zukunft, haben über die Hälfte angekreuzt nichts oder gesagt nichts, es gibt fast nichts. Zudem gibt es sehr viele Ängste und Sorgen, die die haben und eine davon sind tatsächlich Sicherheit und Migration.
Warum ist der Faktor im Osten noch stärker? Also dass Erstwähler, junge Wähler die AfD wählen?
Viel wird auch von den Eltern vererbt. Also uns haben vor allem junge Menschen, die AfD wählen, gesagt, 61% von ihnen, dass auch die Eltern AfD wählen. Es ist viel auch noch dieser Neid auf den Westen oder das Gefühl, dass man einfach benachteiligt ist, Ost und West. Und man hat einfach eine ganz andere Form von, auch von dem Anspruch, was der Staat zu machen hat, dass die Regierung tatsächlich mehr übernehmen soll, auch mehr dafür verantwortlich ist, dass es mir gut geht. Und wir haben gesehen, dass junge Wähler tatsächlich weniger ihren Handlungsspielfeld sehen, also ihren Handlungsraum, wo sie selber aktiv sein können und selber etwas gestalten, sondern das muss tatsächlich der Staat übernehmen. Und da haben wir gemerkt, dass das auch viel, viel von den Eltern übernommen wird, diese Idee.
Wenn es um die Jüngeren jetzt geht, dann heißt es auch immer schnell, ja, die sind nur in den sozialen Medien. Ist das zu einfach, diese Erklärung? Die sozialen Medien sind verantwortlich für alles? Oder wie groß ist die Bedeutung von TikTok und Co. insgesamt?
Es wirkt im ersten Moment tatsächlich unterkomplex, aber etwa 52% aller Befragten von uns haben gesagt, die Hauptinformationsquelle ist TikTok, in dem Fall Insta, also Social Media. Und wir haben auch an verschiedenen Orten auch befragt und immer wieder wurden uns gleich oder ähnliche Videos gezeigt, die immer sehr stark emotional aufgeladen waren, immer sehr stark dann auch bestimmte Personengruppen diffamiert dargestellt haben oder sehr negativ, und das hat sehr stark gewirkt. Und ich glaube, das wird tatsächlich sehr stark unterschätzt von älteren Menschen, die Wirkmächte von Social Media. Und da hat sich tatsächlich die AfD und jetzt auch BSW sehr stark platziert. Und diese Themen, die bespielen, funktionieren eben ganz, ganz gut auf Social Media. Und das kommt eben bei den Jungen sehr positiv an oder hat einen enormen Effekt.
Mhm. Könnten andere Parteien diesen Rückstand aufholen und wie?
Die Parteien, vor allem jetzt sage ich mal der etablierten Mitte, wenn man so möchte, haben ja gar nicht diese Themen, die auf TikTok so viral gehen könnten, die in irgendeiner Form so emotional affizierend sind, wie es eben zum Beispiel jetzt die Parteien der Ränder haben. Von dem her wird das eher schwer sein. Man bräuchte da schon andere Mechanismen, man bräuchte Influencer oder andere Promotoren. Man müsste die Themen, die sie haben, emotionaler aufladen, um da noch ein Gegengewicht darzustellen. Die Frage ist, warum wir überhaupt alle da rein müssen, Social Media da, aber da jetzt bestimmte Parteien sehr stark sind, müssen natürlich die anderen Parteien jetzt dann korrektiv bilden, da halt einfach nochmal einen Ausgleich, um da auch Daten, dann keine Schieflage der Daten da zuzulassen.
In Thüringen haben für die gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD 38% der jungen Wähler gestimmt, auch in Sachsen für keine andere Partei mehr. Vorher bei der Europawahl konnte die AfD bei den Jungen stärker zulegen als alle anderen Parteien, holte 16%. Wie sieht Ihr Blick 10 Jahre in die Zukunft aus?
Also ich glaube, dass dann irgendwann ein Sättigungsniveau erreicht ist, dass nicht immer, also es wird quasi, sagen wir mal, bis Mitte 30-40% mehr werden die nie bekommen. Da ist irgendwann ein Sättigungsniveau da und das kann auch sehr schnell wieder in die andere Richtung kippen. Uns haben auch viele Wähler gesagt, sie sind da tatsächlich auch wankelmütig. Das kann sein, dass wir 4 Jahren was ganz anderes wählen. Wir hatten auch junge Leute, die gesagt haben, ich war vorher bei Friday for Future, jetzt wähle ich AfD. Viele Junge ordnen sich auch mehr in der Mitte ein. Die sehen sich eher im politischen Mittelspektrum und wählen dennoch die AfD. Die sehen bloß die anderen Parteien nicht mehr in der politischen Mitte. Und das hat man uns so erklärt, die Jungen, dadurch, dass die anderen Parteien nicht mit der AfD koalieren, rutschen sie automatisch ins linke Spektrum aus der Sicht der Jüngeren und sind dadurch für sie gar nicht mehr erreichbar, weil sie doch in der Mitte agieren. Und da ist dann eher die AfD oder das BSW für sie dann in irgendeiner Form nahbarer.
Mhm. Rüdiger Maas, Leiter des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir machen hier weiter mit Nachrichten des Tages und mit Jens.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben vergangene Nacht ein Waffendepot in Russland mit Drohnen angegriffen. Dort seien Raketen, Gleitbomben und Artilleriegranaten gelagert worden, hieß es. Durch den Angriff wurde ein Großbrand in der westrussischen Stadt Toropets ausgelöst, die etwa 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Erstmals seit 4,5 Jahren senkt die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt auf eine Spanne von nun 4,75 bis 5%. Zuvor hatte die Fed im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen 11-mal erhöht und mehr als ein Jahr lang am hohen Wert festgehalten. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die US-Zinswende ist eingeleitet. Viel steht dabei für die US-Wirtschaft auf dem Spiel. An den Leitzinsen orientieren sich die US-Kreditkosten, was maßgeblich ist für den Konsum, die tragende Säule der Wirtschaft. Denn viele US-Verbraucher belasten ihre Kreditkarten beim täglichen Einkauf, finanzieren so ihre Lebenshaltung. Auch der Hauskauf erfolgt per Kredit. Und selbst für das Studium nehmen viele Amerikaner horrende Summen auf. Die hohen Zinsen haben die Kreditkosten der US-Verbraucher enorm verteuert. Sie konsumieren weniger. Sinken die Zinsen, wie jetzt wieder, werden sie entlastet. Doch das Risiko bleibt, dass sich die Inflation, die merklich nachgelassen hat, erneut aufbäumen könnte. Die nächsten Monate werden ein Drahtseilakt für die US-Notenbank. Misslingt die US-Zinswende, steigt das Risiko einer Rezession, und zwar weltweit.
In den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa haben die Aufräumarbeiten begonnen. In Teilen Tschechiens, Polens und Österreichs schaffen Anwohner und Einsatzkräfte Trümmer von den Straßen und schaufeln Schlamm aus Gebäuden. Vor allem entlang der Oder und der Elbe bleibt die Lage angespannt. Das Wasser fließt in Richtung Deutschland. In Dresden gilt für die Elbe die zweithöchste Meldestufe.
Ja, ist nicht so lange her. Da kannten wir Wölfe höchstens aus dem Märchen. Meist waren das unsympathische Gesellen, niederträchtig, hinterhältig und vor allem gefräßig. Was Schäfer aus Deutschland erzählen können, das sind alles andere als Märchen. Die Tiere, die sich nicht nur bei Vollmond, auch mit Heultönen verständigen, bedrohen Schafe und Ziegen auf ihren Weiden. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 4000 verletzt oder getötet. Seit knapp 25 Jahren gibt es hierzulande wieder Wölfe, nachdem sie lange Zeit ausgerottet waren. Was Tierschützer freut, ärgert viele Viehzüchter. Dana Zelk war mittendrin in Kobro in Mecklenburg-Vorpommern auf den Spuren des Wolfes.
Als Janik Rötlein vor ein paar Tagen morgens zu ihren Schafen kommt, erwartet sie eine böse Überraschung. Ein Wolf hat ihren Bock getötet, fast vollständig aufgefressen. Erst vor einem Jahr hatte die Sozialpädagogin ihn gekauft, um ihn für ihre therapeutische Arbeit mit psychisch kranken Menschen einzusetzen.
Und als er nicht vorm Stall stand, dann haben wir schon geahnt, was los ist, weil es ja hier gerade rumgeht mit den Rissen. Und sind rausgegangen und den Krähen nachgegangen, die auf dem Ende der Koppel standen.
Die Folge: Schafe im Stall, leere Weiden im Spätsommer. Dabei hatte die Schafhalterin vorgesorgt, ihre Weidetiere durch einen Stromzaun mit mehreren Drähten, sogenannten Litzen, geschützt.
Wir haben privat 4 Hunde, die täglich Weidepatrouille laufen, damit sie markieren außenrum. Wir haben 6 Stromlitzen, auf denen ordentlich Saft drauf ist. Das wurde mir ja gerade gesagt, dass wir sogar 4-mal mehr haben, als nöten ist. Es hilft alles nichts, die Höhe passt auch. Bleibt nur einsperren im Moment.
Statt Weidegrün bekommen die eingesperrten Schafe jetzt zugekauftes Futter vom Nachbarbauern. Immer öfter werden hier im Osten Mecklenburgs Wölfe in Ortschaften gesehen, auch tagsüber. Der Wolf ist europaweit streng geschützt, darf nicht bejagt werden. Hier in Mecklenburg-Vorpommern leben inzwischen mindestens 18 Rudel. Laut Landesumweltministerium ist die Population damit nicht mehr vom Aussterben bedroht. Auch der Nachbarort Goritz hatte kürzlich Besuch von einem Wolf. Auf der Weide eines Biobauern reißt er morgens um 8.30 Uhr ein trächtiges Schaf. Direkt vor den Augen der Dorfbewohner, ohne jede Scheu, so der Landwirt.
Und wenn man mal so die Nähenentfernung sieht, hier zum Beispiel der Nachbar, das sind so 20 bis 50 Meter bis zum ersten Haus. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, hier durch den Wald durch, in ca. 200 Meter Entfernung ist unser Haus. Also wie man merkt, ist das alles ziemlich nah dran.
Auch hier müssen die Schafe jetzt im Stall bleiben.
Komm, komm!
Berufsschäfer André Brandt hat schon 21 Schafe an Wölfe verloren, allein in diesem Jahr. Die offizielle Zahl von landesweit 159 toten Tieren durch Wölfe im ersten Halbjahr zweifelt er an.
Ganz viele Kleine, die melden gar nicht, weil der Aufwand einfach zu groß ist. Die haben keinen Bock auf irgendwelche Menschen, die da denn hinkommen und so. Also es wird ganz, ganz wenig gemeldet. Alleine schon, weil es ja auch nicht gut bezahlt kriegst.
Wie bei seinem letzten Riss zahlt das Land Schadensersatz. Das sei aber nur ein Teil des eigentlichen Werts, so der Schäfer. Immer öfter werden Wölfe mit Nachtsichtkameras aufgenommen in unmittelbarer Nähe von Häusern. In Kobo ist der Wolf auch am Tag aktiv, nicht nur auf dem Feld. Kürzlich sehen zwei Erwachsene und zwei Mädchen einen Wolf mitten im Dorf.
Diesen Standort haben mir die Kinder am vergangenen Freitag gezeigt, wo sie am Abend mit den Rollerblades beim Rollerbladefahren den Wolf gesehen haben. Er lag hier im Gebüsch, im Dickicht drinne. Und daraufhin haben die Kinder natürlich das Weite gesucht und sind sofort zu uns nach Hause in den Garten gekommen und haben uns ganz aufgeregt berichtet und erzählt. Und wir haben es ja nicht geglaubt.
Ich bekomme, wenn ich an diesen Moment und an diese Situation denke, eine massive Gänsehaut.
Sie hätten nichts gegen den Wolf, sagen sie hier. Doch es mache ihnen Angst, dass er seine Scheu vor dem Menschen verliere.
Dieses Bild hat die US-Amerikanerin Lee Miller berühmt gemacht. Es zeigt sie in der Badewanne von Adolf Hitlers Privatwohnung in München, kurz nachdem GIs diese zu Kriegsende eingenommen hatten. Es heißt, ein Offizier habe vor der Tür ungeduldig gewartet. Das Modell und sein Fotograf aber ließen sich Zeit, weil sie um die Wirkung dieses Bildes sehr wohl wussten. Lee Miller war aber nicht nur Motiv, sondern hat selbst fotografiert, während des Krieges auch an der Front. Ihre Arbeiten zählen zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Im Film Die Fotografin versucht Oscar-Gewinnerin Kate Winslet, dieser besonderen Frau gerecht zu werden. Eine große Aufgabe. Klaus Lesche.
Ich gehe an die Front. Marsch bereit?
Also damit habe ich nicht gerechnet.
Damit gerechnet hat wohl nicht mal Lee Miller selbst. Nachdem Hitler seinen Krieg entfesselt hat, zieht sie als Korrespondentin für das Modemagazin Vogue in die Schlacht. Geradezu unerhört für eine Frau, doch Miller setzt das durch. Sie folgt den alliierten Truppen im Westen Europas gemeinsam mit David Sherman vom Life-Magazin. Sherman schätzt ihre Fotos und bald auch ihre Reportagen.
Ich würde definitiv sagen, jetzt hast du es raus.
Meinst du?
Es ist verdammt gut.
Ihre Anfänge liegen ganz woanders. Lee Miller zählt zu den Menschen, für die es Worte wie Glamour oder schillernd gibt. In den 20er Jahren ist sie ein Topmodel, liebt den surrealistischen Fotografen Man Ray und lernt von ihm. Kurz entschlossen, aber nur für kurze Zeit, heiratet sie einen Ägypter und durchstreift mit ihrer Kamera die Wüste. Ein ewiger Zugvogel, schnell gelangweilt, nur bedingt geeignet für bürgerliche Lebensformen.
Lee Miller hatte 10 Leben. Wir konzentrieren uns auf ihre wichtigsten Jahre, auf die Zeit, für die sie in Erinnerung bleiben will.
Viele ihrer Fotos aus dem Krieg haben Ikonenqualität. Miller hält den ungebrochenen Lebenswillen der Londoner nach Hitlers Bombenangriffen fest. Am stärksten aber sind ihre Bilder aus dem besiegten Deutschland. Die Leichen im Konzentrationslager Dachau oder der Suizid einer Nazi-Politikerfamilie im Leipziger Rathaus.
Lee hält die Kamera auf das Gesicht dieses Mädchens, auf Details wie die hübschen kleinen Zähne. Genau das ist der Lee Miller-Stil, den Dingen direkt ins Auge sehen.
Millers berühmteste Bilderserie ist eine fotografische Rache an Hitler. In dessen Münchner Wohnung lässt sie sich im April 1945 in der Wanne ablichten, am selben Tag, als sich Hitler in Berlin umbringt. Von ihr inszenierte Fotos, bei denen Kollege David Sherman auf den Auslöser drückt. Es war auch ein vergeblicher Versuch, die Gräuel dieses Krieges für sich zu bannen.
Sie hatte schreckliche Dinge gesehen und die suchten sie ihr Leben lang immer wieder heim.
Kate Winslet wirft sich mit ähnlicher Werf in diesen Film wie Lee Miller in den Krieg. Sie brennt für ihre Rolle, inszeniert ist die Fotografin dagegen eher bieder. Die Bilder des Films erreichen nie die Intensität von Millers Fotografien. Vielleicht ist selbst eine Kinoleinwand zu klein, um dieses regelsprengende Leben und Werk zu fassen. Für Lee Miller existierten Grenzen nur, um überwunden zu werden.
Der Herbst steht auf der Leiter und möchte am Wochenende sehr gerne übernehmen. Carsten, bleibt es trotzdem erstmal noch sommerlich?
Es bleibt erstmal noch sommerlich und der Herbst darf erst in der nächsten Woche übernehmen. Dann wird es nämlich erst kälter. Was uns auf jeden Fall auch bis in die nächste Woche begleiten wird, das ist das Thema Hochwasserwellen an der Elbe, vor allem aber an der Oder. Deshalb werfen wir zunächst mal einen Blick auf die polnischen Hochwassergebiete. Südöstlich von Breslau hier, der Punkt markiert Breslau. Ein Satellitenfoto von heute und wir sehen die dick angeschwollene Oder und auch die Nebenflüsse. Die Hauptwelle hat Breslau noch immer nicht erreicht. Mal zum Vergleich, das ist ein Satellitenfoto von vor 2 Wochen. Jetzt nochmal das Foto von heute. Und dann sieht man wirklich den Unterschied, wie viel Wasser hier noch zusammenfließen muss. Und erst im Verlauf der nächsten Woche kommt die Haupthochwasserwelle in Deutschland an, am Pegel Ratzdorf. Die heutigen Prognosen zeigen, dass dabei die höchste Alarmstufe 4 durchaus erreicht und überschritten werden könnte, noch immer mit einer gewissen Unsicherheit. Also ein Thema, was uns begleitet. Wir schauen auf das aktuelle Wetter. Heute Nacht bildet sich erneut hochnebelartige Bewölkung im Norden, die sich morgen Vormittag mehr und mehr auflöst. Dann scheint überall die Sonne und dann gibt es aber ein paar klitzekleine Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter am Nachmittag, vor allem in der Mitte unseres Landes. Zum Abend hin klart alles wieder auf. Die Temperaturen nachts nur 4 Grad am Alpenrand, sonst 9 bis 16 Grad, tagsüber meistens 22 bis 26 Grad. Übrigens bei einem ziemlich frischen Nordostwind. Und mit viel Sonnenschein geht es auch am Freitag und Samstag weiter. Am ehesten im Hochschwarzwald kann es immer wieder mal nachmittags ein Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen an beiden Tagen bis zu sommerlichen 25 Grad.
Hören wir gerne. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und wir machen jetzt hier das Licht aus, das bei Sandra Maischberger und ihren Talkgästen, das geht gleich an.
Jederzeit zum Informieren sind Sie richtig bei tagesschau.de oder in unserem Nachrichtenkanal tagesschau24.
Und morgen wieder Tagesthemen bei uns im Programm, bei Ihnen hoffentlich auch. Tschüss.